denken kann und sich selbst fragt, wo stehe ich und was hat es mir zu sagen? Wenn die Christen in der Urgemeinde das Abendmahl feierten, begannen sie mit einem Festessen, lesen wir, oder ein Gemeinschaftsmahl. Vor dem eigentlichen Feier des Abendmahls. Das heißt, sie haben sich getroffen, sie haben miteinander gegessen, sie haben Zeit miteinander verbracht und dann irgendwann, nachdem sie satt waren, nachdem sie eine Weile beisammen waren, haben sie das Mahl des Herrn gefeiert. Und in der Gemeinde in Korinth war dieses Gemeinschaftsessen eine Zeit, in der die einen ausgiebig aßen und tranken, während die anderen hungrig blieben und nur zuschauten. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben fast jeden ersten Sonntag im Monat das gemeinsame Mittagessen. Und ich möchte, dass ihr euch das so ganz bildlich vor Augen führt. Stellt euch mal vor, wir hätten hier zwei Leute, da zwei Leute, hier vielleicht vier und da vier. Die würden runtergehen, würden sich an dem Buffet setzen, das schön aufgesetzt ist und da aufgelegt ist, und sie würden mal eine halbe Stunde so richtig das Essen genießen. Sie würden essen und feiern und trinken und der Rest von uns würde einfach zuschauen. Ja, wir würden uns fragen, wie schmecken die Hähnchenschenkel heute oder wie war der Salat oder wie der Kuchen schmecken, wenn ich doch noch ein Stück am Ende abkriege. Und die anderen würden keine Aufmerksamkeit den Rest schenken, sondern nur darauf bedacht sein, Hauptsache ich bin satt, Hauptsache ich habe meine Freude dran, ich esse gescheit und ob die anderen was kriegen oder nicht, das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. So in etwa ging es in Korinth zu. Es kamen die Leute zusammen und einige von denen aßen und tranken richtig mit Genuss und andere kamen und blieben hungrig. Und es gab nur wenig Bereitschaft, miteinander zu teilen oder Rücksicht auf andere zu nehmen. Das war kein Ausdruck der Einheit und Liebe in der Gemeinde. Die eine Gemeinde kennzeichnen sollte, und das war auch keine Vorbereitung für das Abendmahl. Und Paulus verurteilt im 1. Korinther Kapitel 11 dieses Verhalten und erinnert die Gemeinde an die eigentliche Absicht des Abendmahls. Und ich möchte mit euch gemeinsam diesen Text lesen aus 1. Korinther Kapitel 11, die Verse 17 und folgende. Ich komme nun zu eurer nächsten Frage. Und darin kann ich euch nicht loben. Denn es scheint, als würde mehr Schaden angerichtet als Gutes bewirkt, wenn ihr zusammenkommt. Erstens höre ich, dass es bei eurer Gemeindeversammlung zu Spaltung kommt. Und zum Teil glaube ich das sogar. Denn es muss natürlich Spaltung unter euch geben, damit deutlich wird, wer von euch sich bewährt. Doch euch geht es offenbar gar nicht um das Abendmahl. Wenn ihr zusammenkommt, denn mir wurde berichtet, dass einige von euch kaum seid ihr beisammen, sofort anfangen, ihr selbst mitgebrachtes Essen zu verzehren. Sie teilen es nicht mit den anderen, so dass manche hungrig bleiben. Wieder andere betrinken sich. Ist das wirklich wahr? Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder wollt ihr der Gemeinde Gottes Schande machen und die Armen beschämen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, ein Laib Brot und nachdem er gedankt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib. Euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wenn immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder auch diesen Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und auch den Kelch trinkt. Denn jeder bringt beim Essen und Trinken ein Gerichtsurteil über sich. Wenn er den Leib des Herrn nicht als etwas Besonderes achtet, aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber von Herrn geprüft und gerichtet werden, werden wir bestraft. Und das geschieht, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Deshalb wartet aufeinander, liebe Brüder, wenn ihr zum Abendmahl zusammenkommt. Wenn ihr wirklich hungrig seid, dann esst vorher zu Hause, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt, wenn ihr euch versammelt. In den anderen Angelegenheiten werde ich euch nach meiner Ankunft entsprechend Anweisungen geben. Das soweit der Text aus 1. Korinther Kapitel 11. Die Teilnahme am Mahl des Herrn ist und war ein wichtiges Element des christlichen Glaubens und der Urgemeinde. Es war ein Befehl des Herrn, wo die Gegenwart des Herrn uns ermutigt und geistlich stärken im Glauben sollte und in der Nachfolge. Dann stellt man sich vielleicht vorweg die Frage, was bedeutet denn das Abendmahl? Die frühere Gemeinde erinnerte sich daran, dass Jesus das Abendmahl am Abend, bevor dem Passamahl eingesetzt hatte, gefeiert hat. So haben wir es heute in der Eingangsworte im Lukas-Evangelium Kapitel 22 gehört. So wie das Passafest an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten erinnerte, so erinnerte das Abendmahl an die Befreiung von der Sünde durch das Sterben Jesu am Kreuz und der Auferstehung zum ewigen Leben. Das Brot und der Kelch sind Symbole für Leib und das Blut Christi, welcher am Kreuz für die Sünden der Welt ja gelitten und sein Blut vergossen hat zur Versöhnung der Menschen mit Gott. So könnte man es kurz und prägnant vielleicht zusammenfassen. Aber was sehen wir hier im Text oder welche Punkte finden wir hier im Text wieder? Ich möchte mal mit euch vier Bedeutungen des Abendmahls, die hier erwähnt wurden und auch in den anderen Texten in den Evangelien erwähnt werden, durchgehen. Erstens, es handelt sich um ein Gedächtnismahl, welches wir zur Erinnerung an die Tat Christi, also an den Tod und seiner Auferstehung, feiern. Davon spricht die Bibel. Es ist ein Gedächtnismahl. Wir gedenken an das, was Jesus für mich und für dich am Kreuz für uns vollbracht hat. Dass er gestorben ist für meine und für deine Sünden und dass er auferstanden ist und lebt und in uns leben möchte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also man könnte zusammenfassen, Abendmahl ist einerseits ein Gedächtnismahl. Zweitens, eine weitere Bedeutung ist die Gemeinschaft, die die Verbundenheit untereinander zum Ausdruck bringt. Wir sind viele Glieder an einem Leib. Das heißt, Jesus wollte, dass wir das gemeinsam feiern, welches repräsentiert, wir sind seine Kinder. Wir sind seine Gemeinde. Wir sind ein Leib. Ein Leib, der zusammengehört, der miteinander dieses Gemeinschaftsmahl, dieses Gedenkensmahl sozusagen feiert und zelebriert die Einheit und die Liebe und davon spricht 1. Korinther Kapitel 10, Vers 27. Drittens, außerdem ist es ein Ausdruck der Verkündigung, mit der wir den Tod und die Auferstehung unseres Herrn bezeugen, der uns dadurch die Möglichkeit der Vergebung geschaffen hat. Wir sind ein Teil des neuen Bundes, auf das ich später noch ein bisschen näher drauf eingehen werde. Das heißt, das Abendmahl ist ein Zeichen. Durch das Feiern des Abendmahls verkündigen wir den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Es symbolisiert, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und er ist gestorben, damit wir Vergebung erhalten, damit wir eine lebendige Gemeinschaft mit unserem Herrn haben dürfen und dieses auch bezeugen. Das heißt, es hat Sinn und Zweck, warum wir es feiern. Und viertens, als letztes ist das Abendmahl ein Mahl der Freude. Die Freude über die Wiederkunft Christi. Unser Herr Jesus wird wiederkommen. Das, was im Alten Testament verheißen wurde über Jesus, hat stattgefunden. Und das, was er vorausgesagt hat, was kommen würde oder noch kommen wird, wird sich erfüllen. Und er hat gesagt, bis er wiederkommt, sollten wir als Gemeinde, als seine Kinder, das heißt, es ist ein Mahl der Freude und des Erinnerns, dass Jesus wiederkommt. Es ist nicht alles vorbei. Und wir dürfen uns vorbereiten auf das, was noch kommen wird und die Ewigkeit mit ihm. Wie er an anderer Stelle sagt, dieses Hochzeitsmahl feiern werden mit ihm. Diese vier Bedeutungen finden wir eindeutig in den Bibelstellen, die ich da auch mit angezeigt habe. Und das ist auch unsere Überzeugung als Gemeinde, dass wir dieses Abendmahl feiern zum Gedächtnis, zur Gemeinschaft, zur Verkündigung und zur Freude. Nun wird im Evangelium, aber auch hier, von dem neuen Bund gesprochen. Was ist dieser neue Bund? Im alten Bund konnten die Menschen nur durch einen Priester oder durch das Opfersystem vor Gott treten. Und ihre Sünden wurden bedeckt. Der Tod von Jesu am Kreuz und seine Auferstehung leitete den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen ein. Nun können alle Menschen persönlich zu Gott kommen und mit ihm reden, mit ihm Gemeinschaft haben, mit ihm eine Beziehung. Das Volk Israel trat nach dem Auszug aus Ägypten zuerst in Gottes Bund ein. Und davon lesen wir in 2. Mose Kapitel 24, der auf den Tag vorausdeutete, an den Jesus Christus, der Messias, der Retter der Welt, kommen würde und die Beziehung zu Gott wiederherstellen würde, den freien Zugang zu Gott herstellen würde. Das war der alte Bund und dann der Hinweis auf den neuen Bund. Mit dem Kommen Jesu und mit seinem Sterben und Auferstehung kam der neue Bund oder in Kraft. Man könnte sagen, der neue Bund vervollständigte den alten Bund. Er ersetzte ihn nicht als solches. Der neue Bund erfüllte all das, was im alten Bund vorhergesagt wurde. Und eine Stelle, die das deutlich oder klar bezeugt, ist in Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Und ich möchte mit euch den Text lesen. Und da heißt, sagt Jeremia: Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freude, niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seine Brüder ermahnen. Lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen. Alle vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr, und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre böse Taten denken. Und weiter geht's. Das heißt, Jeremia hat schon auf diesen neuen Bund hingewiesen, dass der eines Tages kommen wird. Und er ist gekommen in Jesus Christus. Nun zur Bedeutung des Mahls. Die Gemeinde hält das Abendmahl des Herrn, so wie Jesus es anordnete. Denn Jesus hat gesagt, so sollt ihr es feiern. Das Brot und der Kelch erinnern an den Leib und das vergossene Blut Christi zur Erlösung der Gläubigen und der Bestätigung des neuen Bundes. Die Teilnehmenden verkünden die Errettungstat Jesu und bringen die Gemeinschaft und die Einheit der Gemeinde mit Christus als Liebesmahl zum Ausdruck durch die Ausübung des Abendmahls und der Teilnahme am Mahl des Herrn. Am Mahl des Lobes und Dankens stärkt es die Gläubige und ruft sie zu treuer Nachfolge und erfüllt uns mit Vorfreude auf das zukünftige himmlische Hochzeitsmahl. Das ist das, was Jesus uns aufgetragen hat, verordnet hat, was wir zu tun haben. Nun zum Teilen. Die Bibel erzählt uns, dass das Abendmahl in der Regel zusammen mit einem gemeinsames Mahl eingenommen wurde und nicht ausdrücklich und extra im Gottesdienst. Ist es schade, dass wir es tun so? Nein. Ich denke, im Gottesdienst hat es ihren Platz und da sollten wir es auch feiern. Wer nimmt teil am Abendmahl, lässt sich die Frage stellen. Nun, alle, die die Bedeutung des Mahls verstanden haben, dass Jesus Christus als Herr in ihr Leben aufgenommen, den sie bekennen, wo sie sich für Jesus entschieden haben und mit Gott und der Gemeinde im Frieden leben, sind eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Dann fragt man sich vielleicht, was bedeutet das? Wie bekomme ich dieses Geschenk der Ewigkeit oder des ewigen Lebens? Nun, im Johannesevangelium Kapitel 17, in den Vers 3 und 4, wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Und Jesus sagt ganz klar, indem wir Gott den Vater durch den Sohn Jesus Christus kennenlernen, also ihn als Herrn aufnehmen und bekennen. Das ewige Leben verlangt, dass wir durch Jesus Christus in eine persönliche Beziehung zu Gott treten. Und wenn wir unsere Sünde zugeben, bekennen und um Vergebung bitten und uns davon abwenden, so lebt die Liebe Christi durch den Heiligen Geist in uns. Und jeder, der dieses getan hat, der Jesus sein Leben persönlich anvertraut hat und ihn in sein Leben gebeten hat und um die Vergebung oder Bekennen und um Vergebung gebeten hat, ist eingeladen, ist ein Kind Gottes und ist eingeladen, das Abendmahl mitzufeiern. Nun fragt man sich, ist es denn wirklich nur für Gläubigen? Nun ja, wenn das Abendmahl ein Mahl des Gedenkens ist, an das, was Jesus am Kreuz für mich persönlich getan hat, dann ist es ja auch ein Zeugnis davon. Dann muss ich oder darf ich ja auch überzeugt sein, dass das für mich zutrifft. Und wenn wir sehen, dass es zur Gemeinschaft dient, dann gehöre ich ja zur Gemeinschaft, zur Gemeinde Jesu dazu. Dann bin ich ja ein Kind Gottes, wenn ich das Abendmahl feiere. Damit drücke ich das aus oder bringe ich das zum Ausdruck. Das andere ist, durch die Teilnahme am Abendmahl oder durch das Nehmen des Abendmahls verkündige ich ja auch und gebe Zeugnis, dass das, was Jesus am Kreuz für mich vollbracht hat, gilt für mich und auch für alle andere. Dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass er mein Erlöser ist. Dass der Tod, sein Tod am Kreuz eine Bedeutung hat. Und dazu geschah, damit wir Frieden mit Gott erlangen können. Und viertens, zelebriere ich das mit anderen. Und so lehrt uns die Bibel, dass das Abendmahl für die ist, die gläubig sind, die sich für Jesus Christus entschieden haben, die ihm nachfolgen und somit auch bekennen, was es für sie bedeutet. Also am Abendmahl dürfen alle teilnehmen, die Jesus Christus als ihren Herrn im Leben angenommen haben und wiedergeboren sind und indem sie neues Leben von Gott empfangen haben. Ferner berichtet die Bibel davon, dass das Abendmahl in den Häusern eingenommen wurde. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, dass sie zusammenkamen, Gemeinschaft hatten, Gott angebetet haben und das Abendmahl feierten in den Häusern, weil es in den zu der Zeit so Kirchenräume nicht gab und den Tempel konnten sie es nicht feiern. So haben sich die Gläubigen in den Häusern getroffen mit 30, 40 oder 50 Leute und haben dort gemeinsam Gottesdienste gefeiert. Nun zur Ausübung. Zur Vorbereitung auf das Abendmahl des Herrn prüfen sich alle Gläubigen selbst. Alle, die die Bedeutung des Mahls verstehen, Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben und ihn bekennen, sind eingeladen, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Jesus sagt, wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Wie erinnern wir uns beim Abendmahl an Christus? Indem wir darüber nachdenken, was er für uns getan hat. Für mich und für dich, ganz persönlich. Und warum hat er es getan? Wenn das Abendmahl nur ein Ritus oder eine religiöse Gewohnheit wird, so ist es keine Gedenkfeier mehr an dem Tod Jesu am Kreuz und an seiner Auferstehung und verliert an sich Bedeutung. Deshalb feiern wir das Abendmahl in der Gemeinde meistens nur am ersten Sonntag im Monat, weil wir möchten, dass es nicht zur Gewohnheit wird, sondern dass es einen besonderen Wert hat, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir es feiern und nicht, wie jeden Sonntag. Das andere, es soll nicht gedankenlos zu sich genommen werden, sondern dass wir schon uns Gedanken machen, warum nehmen wir das Abendmahl. Wichtig war, und davon lesen wir in 1. Korinther Kapitel 11 in den Versen 27 bis 32, wo Paulus sagt, dass jeder Einzelne sich prüfe, ob er oder sie würdig ist, das Abendmahl zu nehmen. Das heißt, eine bereinigte Beziehung zu Gott, ja, vorliegt. Und hier, finde ich, hat es in der Vergangenheit und in der Geschichte der Kirche immer wieder verschiedene andere Ansichten gegeben. Im Text lesen wir, jeder Einzelne prüfe sich selber. Durch die Kirchengeschichte haben wir immer wieder gesehen, dass Menschen sich herausgenommen haben. Aber Moment mal, du bist nicht würdig zu nehmen. Oder darfst du das wirklich nehmen? Sie haben sich dieses, ja, wie soll ich sagen, Autorität herausgenommen und haben versucht, andere darauf hinzuweisen, ob sie das würdig sind, es zu nehmen. Davon lesen wir nichts in der Bibel. Hier heißt es, jeder prüfe sich selbst. Natürlich, in manchen Kirchen hat es gegeben, dass die Älteste geprüft haben, jeden Einzelnen, ob sie würdig sind, das Abendmahl zu nehmen. Auch davon lesen wir nichts in der Bibel. Und wem gibt jemand die Autorität, es zu tun? Paulus erteilt im Korintherbrief spezifische Anweisung darüber, wie das Abendmahl gefeiert werden soll. Und dazu vier Punkte. Wir wollen eine besinnliche, wir sollen es besinnlich feiern, weil wir darin verkündigen, dass Christus für unsere Sünde starb. Das heißt, in Vers 26 spricht Paulus, es soll besinnlich zugehen. Weiter in den zweiten Punkt, wir sollen es würdig einnehmen. Nicht leichtsinnig, nicht, naja, passt schon, selbstverständlich. Das heißt, mit angemessener Ehrerbietung und Achtung vor Gott, dem Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Drittens, wir sollen prüfen, ob wir irgendeine Sünde nicht bekannt haben, damit wir geistlich vorbereitet sind auf das Mahl. Und viertens, wir sollen auf andere Rücksicht nehmen, bis alle da sind und nicht uns bedienen, sondern auf angemessener Weise und in Einheit am Mahl teilnehmen. Als Paulus sagte, dass niemand unwürdig am Mahl teilnehmen soll, sprach er zu den Gemeindemitgliedern. Er sprach zu denen, die zum Leib Christi gehörten, die am Abendmahl teilnahmen, ohne sich dessen Bedeutung bewusst zu machen. Weil es zu Tradition wurde, weil es oft genug gemacht wurde und es an Bedeutung verloren hat. Und ich denke, manchmal ist es bei uns so als Christen. Wir kommen zum Glauben und wir erleben eine Phase der Begeisterung. Feuer, die erste Liebe, und wir sind motiviert und voller Elan. Wir sind begeistert, dass Jesus für mich gestorben ist, auferstanden. Und dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Und dass ich jetzt errettet bin. Und wir wollen die ganze Welt missionieren und wir wollen sie zu Jesus bringen. Und dann kommt eine zweite Phase im Leben, im Glaubensleben, wo wir die eine oder andere Enttäuschung erleben. Wo wir vielleicht auch über uns selbst enttäuscht sind, dass wir immer so treu waren oder nicht immer Jesus nachgefolgt sind oder auch manchmal vielleicht dumme Entscheidungen getroffen haben. Und wir werden nüchtern. Und vielleicht sehen wir den einen oder anderen, der feurig für Jesus ist, und wir haben ein müdes Lächeln übrig und sagen, naja, der kommt auch noch dahin. Und dann erleben wir eine Phase, entweder, wo manche sich verabschieden oder vielleicht noch zum Gottesdienst gehen, aber eher bitter und enttäuscht sind über die Menschen, über die Gemeinde, über das Leben. Und darum geht es in diesem Buch. Und ich habe dieses Buch im Urlaub vor 2 Wochen gelesen. Und es hat mich zutiefst berührt. Nicht, dass es über das Abendmahl gesprochen hat, aber eine Frage, die in diesem Buch, in diesen Phasen des Christseins immer wieder gestellt wurde: Hat der Glaube noch etwas Neues zu bieten? Und diese Frage habe ich mir ganz persönlich gestellt. Diese Woche, hat das Abendmahl mir noch was Neues zu bieten? In meiner Beziehung zu Jesus? Oder übe ich es nur aus oder mache ich es nur, weil es gemacht wird, weil andere zuschauen, vielleicht weil ich es schon immer gemacht habe? Oder berührt mich dieser Text, berührt Jesus mich neu? Auch wenn ich vielleicht 30, 40 Jahre im Glauben bin, hat der Glaube, hat das Abendmahl mir noch was Neues zu bieten? Hat meine Beziehung zu Jesus mir noch was Neues zu bieten? Oder lese ich es, sitze vielleicht da und sage, 100-mal gehört, 100-mal gelesen, kenne ich alles, weiß ich alles. Ich wünsche es für mir. Ich wünsche es für meine Person, dass der Glaube mir was Neues zu bieten hat. Und ich wünsche es für uns, dass wir das Abendmahl nicht nur aus Tradition feiern, sondern weil es eine neue Bedeutung gewinnt und bekommt in unserem Leben. Jesus starb für mich, für meine Schuld, für mein Versagen, gestern, heute und morgen. Und er ist da, er sieht mich und dich. Und er nimmt uns an und ruft uns immer wieder neu: Folge mir nach. Alles andere, vielleicht zum Abendmahl, ist eine Frage der Tradition, die den Wert des Abendmahls nicht beeinflusst. Und auch hier gilt: Machen wir es aus Tradition, Handlungen oder ein Gesetz daraus? Oder konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, auf das, was Jesus uns gelehrt hat, der sich darüber freut, wenn wir das Abendmahl feiern, bis er uns in Ewigkeit wieder sieht und wir ihn sehen werden, von Auge zu Auge, und dann mit ihm das Abendmahl feiern. Möge Gott uns segnen.